Politik-Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Die Demokratie lebt von der Kontroverse, aber nicht jede Kontroverse wird so emotional ausgetragen wie die um den richtigen Umgang mit dem Wolf. 2007 hat man seit seiner Ausrottung dann doch den ersten Wolf wieder in Niedersachsen gesichtet, 2012 dann die ersten Welpen, dann ein paar. Seitdem wächst die Zahl der Wölfe stark an und was einst sogar von der CDU als naturschutzpolitischer Erfolg gefeiert wurde, wird nun im Agrarland Niedersachsen vielerorts zum Problem. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Politik-Nerds-Podcasts. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und bei mir im Podcast-Studio des Politikjournals Rundblick sind heute zu Gast Frederik Eggers vom Naturschutzbund NABU Niedersachsen.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Und Jörn Ehlers, Vizepräsident des Landesbauernverbands Landvolk Niedersachsen und Sprecher des Aktionsbündnisses Aktives Wolfsmanagement.
Und moin, Herr Kleinwächter. Schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass Sie beide hier sind. Und warum genau Sie beide hier sind, das mag man sich nun vielleicht fragen. Der Grund ist folgender. Im Dialogforum Weidetierhaltung und Wolf, das die Landesregierung eingerichtet hat, sind Sie beide neuerdings die Protagonisten, die neben dem Umweltminister und der Agrarministerin auftreten, um die Ergebnisse der internen Gespräche vor uns Journalisten zu erklären. Für mich wurden Sie damit gewissermaßen zum Gesicht dieses Forums. Und zu diesem Gesicht gehört eine ganze Menge Widersprüchlichkeit. Diese Widersprüche wollen wir in dieser Podcast-Folge beleuchten, ohne sie unnötig zu dramatisieren. Aber vielleicht beginnen wir einmal mit einem Konsens, den es, glaube ich, zwischen Ihnen beiden gibt. Teilen Sie beide die Ansicht, dass es erstens gut ist, dass der Wolf wieder in Niedersachsen lebt und dass zweitens Problemwölfe, wie auch immer wir das jetzt definieren, nach klaren Regeln entnommen werden sollten?
Ja, auf jeden Fall. Also erstens ist natürlich ein großer Erfolg für den Naturschutz, egal ob man jetzt die Gesetze oder die Biologie selbst sieht, dass der Wolf wieder bei uns heimisch geworden ist. Und natürlich, und wir als NABU haben das auch uns nie dagegen gestellt, dass wir Problemwölfe, wie auch immer man sie jetzt dann am Ende definiert, ich glaube, da könnten wir beide uns hier lange drüber streiten, dass die auch entnommen werden dürfen oder dass sie entnommen werden müssen. Aber das ist ja in allen Gesetzen eigentlich vorgesehen, dass diese Maßnahmen ergriffen werden können.
Ja, also dass der Wolf und die Rückkehr des Wolfes für uns unproblematisch ist, ich glaube, das kann man nicht sagen. Also es ist schon so, dass wir auch durchaus als tierhaltende Betriebe, als Tierhalter auch gut ohne den Wolf in den nächsten Jahren klargekommen wären. Aber ich denke, wir müssen es akzeptieren, dass er auch wieder Teil der Natur bei uns geworden ist. Das ist auch unstrittig bei uns in den Tierhaltergruppen, dass wir da eine Akzeptanz dem entgegenbringen müssen. Bei der Entnahme der auffällig gewordenen Wölfe müssen wir sagen, dass die Bereitschaft dazu wohl von allen Seiten immer wieder signalisiert wird. Allerdings die Umsetzung, insbesondere im letzten Jahr, einfach nicht stattgefunden hat und auch unter den geänderten Rahmenbedingungen anscheinend nicht stattfinden kann. Da werden wir sicherlich nachher noch drauf kommen.
Darauf kommen wir natürlich im Detail gleich noch zu sprechen. Wir gehen einmal der Reihe nach, was sich jetzt mit der rot-grünen Landesregierung in Sachen Wolfspolitik getan hat. Im Februar 2023 hat die Landesregierung das Dialogforum Weidetierhaltung und Wolf ins Leben gerufen. Ein Forum, bei dem über 50 Verbände eingebunden werden sollen in die Neuausrichtung und Weiterentwicklung der Wolfspolitik. So war es auch im Koalitionsvertrag explizit angekündigt. In der Zwischenzeit gab es nun zwei Situationen, in denen Sie, Herr Ehlers, mit diesem Forum gefremdelt haben. Einmal haben Sie dann tatsächlich die Zusammenarbeit aufgekündigt. Was war denn Ihr Problem mit dem Dialogforum?
Ja, das erste Problem, was sich auftat bei uns, das ist jetzt ungefähr anderthalb Jahre her, war, dass wir festgestellt haben, das wurde zu dem Zeitpunkt noch eher zurückgehalten, diese Information. Aber wir haben dann halt irgendwann die Erkenntnis bekommen, dass die Gelder für Herdenschutzmaßnahmen aufgebraucht waren und das schon noch in der ersten Jahreshälfte. Und das war etwas, was wir nicht akzeptieren wollten und konnten und wo wir dann gesagt haben, da macht für uns ein Dialog keinen Sinn, wenn halt ein wesentlicher Punkt, über den wir dort sprechen, die Herdenschutzmaßnahmen, nicht mehr stattfinden kann, weil die Finanzmittel nicht ausreichen und nicht nachgelegt wird. Der zweite Punkt, Und das war dann in diesem Frühjahr, wo wir unsere Unzufriedenheit damit kommuniziert haben, dass wir unsere Arbeit haben ruhen lassen. Das waren mehr die praktischen Umsetzungen im Dialog, wie sie nicht stattgefunden haben. Also dass teilweise Protokolle sehr lange auf sich warten ließen, dass die Arbeitsgruppensitzungen sehr lange auf sich warten ließen. Wir wollten gerne mitarbeiten, wir wollten gerne uns einbringen, aber es wurde einfach nicht in den Sitzungen weitergearbeitet. Und so haben wir dann halt auch darauf gedrängt, dass eine Geschäftsordnung verabschiedet wird, wo diese Dinge festgelegt sind, wie man miteinander umgeht. Und das ist jetzt auch erfolgt. Und ein Bestandteil dessen ist dann halt auch der gemeinsame Auftritt bei der Presse nach den Dialogveranstaltungen, wo wir dann auch die Ministerien mit begleiten wollen als betroffene Verbände.
Für die Landesregierung ist eigentlich schon allein dadurch, dass dieses Gremium existiert, dass man also wieder an einem Tisch sitzt und miteinander spricht, ziemlich viel umgesetzt von dem, was sie eigentlich wollten. Die sind damit schon sehr zufrieden. Herr Eggers, wie sieht das denn bei Ihnen aus? Sehen Sie Defizite in der Organisation dieses Forums?
Also, dass die Landesregierung damit zufrieden ist, das kann ich irgendwie nachvollziehen, weil ich meine, es ist ja ein Teil des Koalitionsvertrags gewesen, dass dieses Dialogforum existiert. Was jetzt die genaue Umsetzung angeht, also da bin ich nicht bei der Landesregierung. Also es ist von Anfang an sehr schleppend verlaufen, wie Herr Eders auch gerade schon berichtet hat, dass die Arbeitsgruppenzusammensetzung erstmal ja nicht einfach zu verstehen waren, die Arbeitsgruppen sich sehr unregelmäßig getroffen haben und dass auch man nicht so wirklich das Gefühl hatte, man würde weiterkommen in irgendeiner der Fragen, die wir da besprochen haben. Und es war jetzt auch nicht ein Dialogforum, wie man sich den Dialog vorstellt, sondern es war halt viel, naja, zum Teil halt schon irgendwie frontal Informationsgabe und man konnte halt in irgendeiner Form darauf reagieren. Und dass natürlich jetzt auch die Landesregierung da zufrieden ist, dass man sich wieder zusammengefunden hat, dass man sich wieder trifft, das bewerte ich aus meiner Sicht auch positiv. Was natürlich dann auch fraglich ist, ist halt, wie man überhaupt halt in diese Situation gekommen ist. Ob es jetzt darum geht, dass nicht genug Fördergelder oder überhaupt genug Geld fürs Voice Management im Haushalt zur Verfügung war, dass dann das Ruhenlassen der Mitarbeit natürlich irgendwie sich auch in eine Form der Politik eingeordnet hat, die wir Anfang diesen Jahres gesehen haben. Aber jetzt vor allen Dingen, nachdem, wie wir jetzt dieses Jahr schon uns getroffen haben, kann man eigentlich sagen, dass es halt eine positive Entwicklung, zumindest was das Zusammentreffen angeht, genommen hat.
Das Zusammentreffen ist positiv, Herr Eggers, das kann ich bestätigen. Allerdings für uns ist schon auch entscheidend, was dann nachher an Aktionen, an Aktivität daraus erfolgt. Und da meine ich, ist durchaus hier bei uns in Niedersachsen noch Luft nach oben. Koalitionsvertrag haben Sie eben angesprochen. Auch Bestandteil des Koalitionsvertrages ist ja das regionalisierte Bestandsmanagement auf Bundesebene, und da, wo sich auch die Landesebene drauf bezogen hat. Und da sehe ich bisher nichts. Und das ist halt auch etwas, da läuft uns die Zeit davon.
Ein gutes Stichwort, denn im Sommer 2023 schon, da erklärte Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil die Wolfspolitik zur Chefsache. Das sollte also heißen, da muss jetzt mal endlich was passieren. Zumindest ist diese Botschaft bei uns Journalisten so angekommen. Die direkte Folge dieser Ankündigung war dann, dass Weil zusammen mit Umweltminister Mayer von den Grünen in Berlin vorstellig wurde bei Bundesumweltministerin Steffi Lemke, auch von den Grünen. Das Ziel war, den Abschuss von Problemwölfen zu erleichtern. So möchte ich es mal ganz kurz zusammenfassen. Auch das konnte man, Sie haben es schon gesagt, als Zielvereinbarung aus den Koalitionsverträgen, also sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene mitnehmen. Da gibt es die Rede von dem regional differenzierten, europarechtskonformen Wolfsbestandsmanagement. Das Ergebnis kam dann ein paar Monate später auf der Bundesebene, dieses sogenannte Schnellabschussverfahren für Problemwölfe. Da gibt es verschiedene Kriterien. Wie hat denn die Vorstellung dieses Verfahrens von der Bundesumweltministerin, wie haben Sie das in Ihren Verbänden aufgenommen? Vielleicht zuerst Herr Eggers.
Naja, also es ging ja auch von Anfang an, also egal, ob man jetzt den Bundeskoalitionsvertrag sich anguckt oder den Landeskoalitionsvertrag, stand dieser Begriff oder diese zusammengesetzten Begrifflichkeiten da. Und es war natürlich für uns erstmal sehr schwierig, auch jetzt zu verstehen, was eigentlich damit gemeint ist. Also am Ende unterm Strich hat es wahrscheinlich niemand so gesagt, aber es ging einfach darum, dass halt einfach mehr Wölfe geschossen werden sollen, unabhängig von den Ausnahmegenehmigungen. Und letztendlich das Schnellabschussverfahren, das dann so vorgestellt wurde, ist ja auf wissenschaftlichen Kriterien. Zumindest gibt es halt eine Studie, die halt das zeigt, diese Kriterien dazu, also 21 Tage innerhalb von 1000 Metern um den betroffenen Riss herum. Aber wie gesagt, hat nur eine Studie dabei. Von daher hätte man da vielleicht auch nochmal mit mehr Informationen kommen müssen. Aber was da, glaube ich, auch einfach der Unterschied zwischen der Bundesebene und der Landesebene ist, ist, dass es halt einfach keine eindeutigen Kriterien dafür gibt, welche Herrenschutzmaßnahmen halt dafür herangezogen werden müssen. Auch wenn Steffi Lemke von zumutbarem Herrenschutz spricht. Zumutbarer Herrenschutz in Niedersachsen hat bei beispielsweise Rindern und Pferden eine andere Definition, als es in anderen Bundesländern hat. Und von daher war auf jeden Fall dieser Punkt sehr kritisch von uns zu betrachten. Auch wenn man positiv bewerten muss, dass der zumutbare Herrenschutz Kriterium bleibt, aber die Definition des zumutbaren Herrenschutzes reicht halt für Niedersachsen nicht aus, als dass man da einfach auch ein positives Fazit zu ziehen könnte.
Bevor Herr Ehlers antwortet, will ich nochmal ganz kurz die Kriterien zu beschreiben. Sie haben gerade ein paar Aspekte davon schon angesprochen. Es geht darum, dass wenn es einen Nutztierriss gegeben hat und bei diesem Nutztierriss der zumutbare Herdenschutz überwunden wurde, also der Schutz war da, der Wolf ist trotzdem rübergekommen, hat ein Nutztier gerissen, dann soll es für einen Zeitraum von 21 Tagen eine schnell Ausnahmegenehmigung geben, die in einem Radius von 1 Kilometer um den Nutztierriss herum gilt. Voraussetzung ist allerdings noch, dass dieser Nutztierriss in einer, nenne es jetzt mal Problemregion, stattgefunden hat, also in einer Region, in der es sowieso schon eine erhöhte Anzahl von Nutztierrissen gegeben hat. Das sind die Parameter, die da skizziert wurden.
Ja, richtig, genau.
Herr Ehlers, wie ist dieses Konstrukt bei Ihnen, beim Landvolk oder beim Aktionsbündnis Aktives Wolfsmanagement angekommen?
Also zunächst einmal haben wir darin durchaus eine Verbesserung gesehen der Situation und der Abschusskriterien, wie sie es vorher gab. Und ein wesentlicher Punkt ist dabei halt auch, dass nicht mehr die Genetik die Grundlage ist. Das war ja vorher so. Olaf Lies hat ja mehrere Wölfe in Niedersachsen zum Abschuss bringen können, die Herdenschutz überwunden haben. Und damals war es halt noch so, dass derselbe Wolf genetisch nachgewiesen dann halt den Herdenschutz, der vorhanden sein gewesen muss, überwunden hatte. Und das ist in Niedersachsen dann auch als Vorbild genommen worden, weil wir, dass wir keine Genetik mehr brauchen, weil wir in Niedersachsen halt auch für die Schadensregulierung, ich meine, als erstes Bundesland auf die Genetik verzichtet haben und anhand von Fachleuten, die sich die Wolfsrisse anschauen und dann anhand des Rissbildes sehr, sehr gut beurteilen können, war es ein Wolf, war es kein Wolf, dass man das auch als Grundlage nehmen wollte, halt nachher für einen Abschuss. Und das halte ich auch gerade im Zusammenhang mit der schnellen Aktivität für den Abschuss als zwingend notwendig. So eine Genetik, die dauert immer sehr lange, die braucht Zeit. Und die Wölfe nehmen unter Umständen dann schon sehr, sehr viel Raum und Bewegung in eine andere Richtung auf sich und sind dann schon unterwegs. Und das konnte man damit dann halt ausschließen, dass man halt auf die Genetik verzichtet, den Experten heranruft und der sagt, es war ein Wolfsriss, wir können jetzt hier schießen. Und die Wahrscheinlichkeit, das sagen auch alle Experten, dass der Wolf dann nochmal zurückkommt und in derselben Region, wo er schon einmal satt geworden ist, dann auch noch einmal wieder aktiv wird, die ist sehr hoch, dass ich dann auch den richtigen Wolf zum Abschuss bringen kann. Also von daher einige positive Aspekte bei dem Verfahren, bloß man muss sagen, es ist bisher kein einziger Wolf in Deutschland nach dem Schnellabschussverfahren erlegt worden. Und trotz mehrerer Versuche, die alle wieder vom Gericht gekippt worden sind, lässt uns das auf dieses Verfahren ratlos zurück und bringt uns anscheinend keine Lösung.
Wie ich schon eben erzählt habe, also es gibt halt eine Studie, die sagt, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist. Es gibt da auch, glaube ich, schon einen Konsens, dass die Wahrscheinlichkeit tatsächlich gegeben ist, aber man kann jetzt nicht so einfach pauschal sagen, dass der Wolf auf jeden Fall wieder dahin zurückkehrt, wo er diesen Riss getätigt hat. Und auch nochmal zu dem, was Herr Ehlers gerade gesagt hat. Diese Aussage suggeriert ja so ein bisschen, dass das, was unter Olaf Lies passiert ist, ja eigentlich schon irgendwie positiv war. Aber von den Abschüssen, die unter Olaf Lies getätigt wurden, wurde nicht einmal der Wolf getroffen, für den diese Abschussgenehmigung ausgestellt war. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass die Genetik jetzt nicht mehr notwendig ist, sondern auch wie das OVG in Lüneburg beispielsweise gesagt hat, die Genetik für den letzten Riss ist nicht mehr notwendig. Aber wir brauchen ja vorher trotzdem noch ein genetisches Monitoring, um überhaupt erstmal gucken zu können, wie denn das Rissgeschehen da vor Ort ist, beziehungsweise ob denn tatsächlich ein Wolf dafür verantwortlich ist oder ob halt Wanderwölfe dafür verantwortlich sind. Das hat nämlich das OVG auch gesagt, Wanderwölfe müssen halt von diesem Verfahren ausgeschlossen sein.
Also geht es um die Definition der, wie ich es genannt habe, Problemregion, verstehe ich das richtig? Also auch dafür braucht man dann noch die Genetik, um sagen zu können, es sind wiederkehrend dieselben Tiere, die hier offenbar in der Lage sind, den Herdenschutz zu überwinden. Das macht sie zu Problemwölfen in Problemregionen und dann dürfen sie abgeschossen werden. Während die Alternative ja oder das ursprünglich konzipierte Schnellabschussverfahren ja so ausgesehen hätte, dass vielleicht durch Zufall ein anderer Wolf wieder an eine Stelle kommt, wo tags zuvor oder 21 Tage zuvor Nutztiere gerissen wurden, von einem ganz anderen Wolf oder aber von einem Hund oder einem anderen Tier. Und diesen Wolf, also erstmal, ich glaube, das ist ja schon eine sehr, sehr unwahrscheinliche Konstellation, dass das passiert, aber wenn man diesen Wolf abgeschossen hätte, aus NABU-Sicht, wäre das dann eben falsch gewesen.
Genau, also es gibt einfach Studien, die zeigen, dass man, also dass nicht selektive Abschüsse von Wölfen einfach nicht den Effekt haben, jetzt Nutztierrisse zu minimieren, wie es halt oft in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Also man muss, um halt wirklich auch was für die Nutztierhaltung dort da vor Ort zu tun, muss man diesen Wolf treffen, der nachweislich auch wiederholt den zumutbaren Herdenschutz oder einen Herdenschutz oder fachlich korrekten Herdenschutz überwunden hat.
Dann hätte ich doch mal die Frage, wie das bitte angestellt werden soll, Herr Eggers, dass ich genau den Wolf, der genetisch dafür schuldig befunden wurde, dass ich den dann halt nachher auch finde.
Naja, also letztendlich geht es ja auch darum, was wir ja mit kritisieren, dass natürlich diese Abschüsse von Wölfen ja auch nicht den Effekt für den Herdenschutz beziehungsweise zur Minimierung von Nutztierrissen haben, wie es dargestellt wird. Also natürlich ist es schwierig im Feld, das individuelle Tier nachzuweisen. Und natürlich ist es halt so, dass die Wahrscheinlichkeit, einen anderen Wolf zu treffen, hoch ist. Aber da muss man halt einfach viel, viel mehr daran investieren, dass man einfach vernünftige Herdenschutzmaßnahmen macht und den Herdenschutz einfach in der Fläche fördert, weil das einfach der effektive Schutz ist für Nutztiere und nicht der Abschuss von Wölfen.
Auf das Thema Herdenschutz kommen wir später nochmal zu sprechen als Alternative. Mein Problem mit dieser Diskussion, die ich ja auch schon eine ganze Weile verfolge und ich kenne Ihre beiden Positionen ja, aber mein Problem dabei ist das Verständnis des Begriffs Bestandsmanagement. Und ich glaube, dass dieser Begriff in der Öffentlichkeit verwendet wird, ja auch als Programmatik von Rot-Grün, ist da ein wenig irreführend. Denn, also ich würde unter Bestandsmanagement verstehen, wir haben einen Bestand an Wölfen und den managen wir im Sinne von, wir reduzieren ihn auf eine bestimmte Größe. Aber die Diskussion über eine Obergrenze von Wölfen will man ja gar nicht mehr führen. Die ist auch juristisch problematisch, sehe ich ein. Aber was Herr Eggers, Sie formulieren, ist ja eher die gezielte Entnahme von besonders spezialisierten Wölfen. Das ist der Ansatz, der naturschutzrechtlich, meine ich, so verstehe ich es ja auch, vorgesehen ist. Man sagte schon seit vielen Jahren, denke noch an Rodewalder Rüden, da hieß es immer, der ist so spezialisiert, der hat gelernt, hohe Zäune zu über Brücken in das Gatter zu kommen. Und wenn der das kann, dann ist die Gefahr, dass der das auch noch weitergibt und man muss eigentlich eine Fähigkeit aus dem Genpool rausnehmen. Spielt das denn noch die Rolle oder kann man nicht sagen, wir haben inzwischen so viele spezialisierte Wölfe, dass dieses, ich nenne es mal Genpool-Management der super qualifizierten Wölfe, dass das gar nicht mehr die Rolle spielt?
Naja, die Frage, die man sich da halt eher stellen muss, ist, gibt es denn diese spezialisierten Wölfe? Wenn man einen Blick mal auch in die Statistik wirft, wie viele also in die Nutztierrissstatistik, dann sieht man jetzt beispielsweise für 2024, dass 55% der Nutztierübergriffe auf jetzt Schafe oder wenn man alle betrachtet, sind es 55%, die keinen Grundschutz haben und dann nochmal den nicht notwendigen Grundschutz bei Rindern und Pferden hinzuzählt, kommt man auf 80% von Übergriffen auf Nutztierhaltung, die entweder keinen, also nicht mal Grundschutz haben. Also wir reden jetzt hier noch über Grundschutz bzw. Mindestschutz, gar nicht mal über den zumutbaren Herdenschutz dabei. Dann zeigt sich ja, dass dieser Punkt, den ich gerade aufgeführt habe, dass halt die Herdenschutzmaßnahmen, egal in welcher Form, also ob man jetzt von Herdenschutzhunden oder Zäunen oder Behirtung, was auch immer sprechen würde, dass die halt einfach nicht effektiv umgesetzt werden in der Fläche und man an vielen Stellen sich dann auch Tiere erzieht, in Anführungszeichen, die natürlich auch auf Nutztiere gehen. Aber wenn wenn diese Nutztierhaltung dann keinen Herdenschutz haben oder halt die Herden nicht effektiv geschützt werden, dann kann man aus unserer Sicht auch nicht von einem Problemtier sprechen.
Aber das tut ja das Stellabschussverfahren auch nicht, denn das Stellabschussverfahren setzt doch voraus, dass der zumutbare Herdenschutz überwunden wurde. Das ist doch die Grundvoraussetzung der Bewertung.
Bei der letzten, also bei dem letzten Übergriff muss der zumutbare Herdenschutz überwunden sein. Vorher, die Kriterien dabei ist der Grundschutz, dass der überwunden ist, und der gilt ja dann dabei in Anführungszeichen auch nur bei Schafen und Ziegen. Bei Rindern und Pferden gibt es ja die Information über die Richtlinie Wolf oder auch über das Wolfsmanagement-Konzept, dass ein Grundschutz nicht erforderlich ist, dass man davon ausgeht, dass Rinder und Pferde sich selbst schützen in einer gewissen Herdenzusammensetzung und auch in einer weiterhin in der guten fachlichen Praxis der Herdenhaltung. Damit hat man aber keine wirklichen Kriterien, dass man, also wie man überhaupt zu dieser Problemregion gekommen ist. Und ein Wolf, der gelernt hat, dass Nutztiere einfach zu holen sind, ohne dass man ihm jetzt mit Herdenschutzmaßnahmen da entgegenwirkt, der wird auch weiterhin auf diese Nutztiere gehen und der wird dann wahrscheinlich auch ein größeres Risiko eingehen, diese Herdenschutzmaßnahmen zu überwinden.
Also ich glaube, mal einmal wieder zurück zu Ihrer Frage. Zu Herdenschutz kommen wir, denke ich, noch in einem weiteren Teil dieses Podcasts. Also der Begriff Populationsregulierung, Bestandsregulierung wird bei uns nicht an Einzeltieren festgemacht. Das sind Problemtiere, die entnommen werden müssen, Problemwölfe, die entnommen werden müssen. Und das muss man meiner Meinung nach, unserer Meinung nach schon sehr klar davon trennen, dass auch ein Bestandsmanagement irgendwann notwendig ist und unserer Meinung nach auch jetzt schon notwendig wäre. Und wir haben eben angefangen, über diese Problemwölfe zu sprechen, die entnommen werden müssen. In der Vergangenheit war es so, dass mit Genetik halt diese Tiere dann bei mehrmaligen Überwinden von Herdenschutz entnommen werden konnten. Und man muss sagen, dass bei der Bestandsentwicklung, die wir sie mittlerweile haben, über 500 Wölfe hier in Niedersachsen, wahrscheinlich schon an 600 Wölfe, dass da eine genetische Differenzierung in einigen Regionen, wo die Wölfe so dicht aufeinander sitzen, fast unmöglich ist mittlerweile. Früher, vor 10 Jahren, da mag es noch Sinn gemacht haben und da mag es noch möglich gewesen sein, halt bei einer sehr lockeren Besiedlung da die Tiere auseinanderzuhalten und da eine Differenzierung und unter Umständen vielleicht sogar den richtigen Wolf abschießen zu können. Das war da vielleicht sogar möglich. Aber mittlerweile ist die Population gerade im Osten Niedersachsens so dicht, dass da die Genetik und Auseinanderhalten bei diesen Rissereignissen eigentlich sinnlos ist. Und da macht es wirklich sehr, sehr viel mehr Sinn und eine größere Chance gibt es da dem Jäger oder denjenigen, der da halt für die Entnahme nachher zuständig ist, wenn ich schnell reagieren kann, wenn ich schnell die Möglichkeit habe, mich dorthin zu setzen, wo das Rissereignis war und dann unter Umständen eine große Chance habe, den Wolf zu schießen, der dann da halt auch beim vorherigen Mal der Täter gewesen ist. Wenn wir aber über Bestandsmanagement reden, dann meinen wir, dass da halt auch wirklich eine größere Stückzahl an Wolfsentnahmen hinterstecken muss und auch so etwas, Sie haben es eben angesprochen, Bestandsobergrenzen diskutiert werden müssen, unserer Meinung nach. Das kann nicht sich selbst überlassen werden, das wird in anderen Ländern auch nicht gemacht. Und da muss auch in Niedersachsen massiv mit Stückzahlentnahme eingegriffen werden. Und zu den Einzeltierentnahmen gibt es mehrere Studien. Eine hat Olaf Lies damals noch angestrengt, eine Populationsstudie eines Wissenschaftlers, der halt eruiert hat, wie diese Einzeltierentnahmen sich auf die Bestandsentwicklung und halt auch die genetische Entwicklung und die Sicherheit der Population auswirken. Da wurden keine Probleme gesehen und auch in der aktuellen Populationsstudie, die vom Bundesministerium in Auftrag gegeben worden ist, die leider bisher immer noch nicht offiziell veröffentlicht wurde, dort ist Ähnliches drin zu lesen, dass halt diese Einzeltierentnahmen und die Entnahme von auffälligen Wölfen halt kein Problem darstellen.
Das ist aber, wenn ich das richtig verstehe, ein Punkt, in dem Sie beide absolut konträr stehen. Herr Ehlers, Sie würden sagen, basierend auf diesen Studien, man kann unbestimmte Einzeltiere entnehmen und die Population bricht nicht zusammen. Herr Eggers, Sie sagen, das ist zumindest eine Maßnahme, die überhaupt nichts bringen würde beim Herdenschutz.
Genau, also ich glaube, wir reden da jetzt gerade aber über zwei verschiedene Arten von Studien beziehungsweise zwei verschiedene Richtungen. Also ich würde Herrn Ehlers dabei jetzt auch gar nicht widersprechen, dass die Ausnahme oder dass halt die Entnahme von Einzeltieren sich negativ auf die Population auswirken würde. Kommt natürlich dann an der Stelle darauf an, welches Tier man entnimmt und wo. Worüber ich eigentlich spreche, ist, dass diese Entnahme von Wölfen und Einzeltieren einfach einfach nicht den Effekt hat, und das ist auch über mehrere Studien nachgewiesen, nicht irgendwelche Populationsstudien, die dann natürlich in statistischen Modellen berechnen, wie sich die Population entwickelt, sondern die halt auch in verschiedenen Ländern in Europa und Nordamerika dann die Effektivität von Herdenschutzmaßnahmen untersucht haben und da gezeigt haben, dass die Entnahme also die nicht selektive Entnahme von Wölfen, also man schießt irgendeinen Wolf, nicht der für den Schaden verursacht hat, dass die nicht den Effekt hat und teilweise die Situation vor Ort noch schlimmer machen können, weil erstens, wenn jetzt die Rudelstruktur zerschossen wird, müssen die Tiere oder die verbliebenen Elterntiere ein höheres Risiko eingehen, an Beute zu kommen, und zweitens bedeutet das ja nicht, dass die Herden da geschützt werden, weil erstens, wenn wir ungeschützte Herden haben, wird irgendwann der nächste Wolf kommen, der auf diese Fläche geht, und dann haben wir das Problem wieder von vorne, und deswegen muss man natürlich die Abschüsse als Ultima Ratio nehmen dabei, und man muss erstmal gucken, dass man vorher alle möglichen Alternativen ausschöpft, um die Nutztiere wirklich auch zu schützen vor den übergriffigen Wölfen.
Ich meine, in der vergangenen Legislatur unter Umweltminister Olaf Lies, damals wurden 7 Wölfe geschossen in Niedersachsen. Und man muss feststellen, weder ist die Population zusammengebrochen, noch konnten damit effektiv Nutztierrisse verhindert werden. Also könnte man sagen, es sind 7 Wölfe geschossen worden und es hatte gar keinen Effekt, oder?
Darüber diskutieren wir auch. Hat es jetzt Effekte gehabt? Hat es keine Effekte gehabt? Ich glaube, das lässt sich anhand von so einer begrenzten Anzahl von Abschüssen von Entnahmen noch nicht ganz genau sagen, noch nicht genau feststellen. Ich denke schon, dass ähnlich wie bei anderen Wildtieren auch eine Bejagung einen Einfluss hat auf das Verhalten von Wölfen, wie es auch den Einfluss hat auf das Verhalten von anderen Wildtieren. Wir sehen es bei Wildschweinen, bei Rehwild, bei anderen Tieren, die scheu sind, die erkannt haben, der Mensch ist eine potenzielle Gefahr für sie. Und diese Wildtiere bekommt man oft nur sehr, sehr selten und aus weiter Ferne zu Gesicht. Und der Wolf ist ein absolut cleveres Tier, hochintelligent, der weiß sehr genau, wie weit er gehen kann und lernt dort auch und gibt auch dieses Wissen innerhalb seiner Rudelstruktur weiter. Davon bin ich überzeugt. Und das ist halt etwas, wo ich mir auch erhoffe, gerade wenn wir über das Thema Bestandsmanagement sprechen und halt auch Abschuss von einer größeren Stückzahl, dass dieses Wissen, diese Scheu wieder anerzogen werden kann und wieder zurückkommt. Kann nicht sein, dass der Wolf bei uns regelmäßig durch die Innenstädte läuft oder sich dann halt auch dem Menschen regelmäßig extrem nähert. Auch das ist ja laut Definition Bundesnaturschutzgesetz einer der Entnahmegründe, der durchaus gegeben sein kann, diese regelmäßige Annäherung und dass der Verlust von Scheu, wo dann halt auch eine Entnahme möglich ist, hat in Deutschland noch nicht stattgefunden, muss man sagen, aber man hört immer wieder und das ist auch belegt und dokumentiert von Wölfen, die sich extrem den Menschen nähern, seinen Haustieren teilweise nähern, und ich will jetzt hier keine unnötigen Ängste schüren, und ich denke, das ist auch nicht gerechtfertigt, da jetzt irgendwie sich von einem Spaziergang im Wald zu fürchten. Also da, so weit will ich nicht gehen, aber es ist schon sichtbar, dass der Wolf ein Verhalten an den Tag legt, was ich mir von Wildtieren nicht wünsche und insbesondere nicht vom Wolf wünschen.
Also abschießen im Sinne der Abschreckung. Man muss dem Wolf wieder beibringen, dass er vor dem Menschen Angst haben muss.
Das wird meiner Meinung nach auch einer der Effekte sein, wenn ich da halt wirklich in eine Bestandsregulierung reinkommen kann und uns diese Möglichkeit gegeben wird. Und noch einmal einen Schritt zurück zum Herdenschutz, und da sehe ich wirklich, da gebe ich Herrn Eggers recht, auch die Möglichkeiten für uns als Tierhalter und auch unsere Pflicht, einen Beitrag zu leisten, dass wir diesen Herdenschutz gewährleisten. Aber je nach Region, je nach Landschaftsbild hat Herdenschutz halt auch seine Grenzen. Wir können diese Aufrüstungsspirale von nochmal ein paar Zentimeter mehr oder nochmal eine Litze unter Strom mehr, die können wir nicht ewig so weitermachen. Und dann müssen wir dann halt sagen, so, das ist jetzt der Standard. Und wenn der Wolf diesen Standard halt nicht akzeptiert, nicht einhält, dann sind alle Wölfe, die das halt nicht auf dem Schirm haben, die sind dann halt fällig. Und sonst funktioniert der Herdenschutz nicht mehr.
Also ich würde jetzt da mal quasi von hinten anfangen, von den Dingen, die Herr Ehlers gerade gesagt hat. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir uns jedes halbe über Jahr darüber unterhalten, dass jetzt ja nochmal aufgerüstet werden soll, sondern wir haben halt seit Jahren einfach fachliche Kriterien, wie Herdenschutz auszusehen hat, also wie Herdenschutz effektiv ist. Dann müsste man aber auch mal flächendeckend in Niedersachsen erstmal anfangen, diesen Herdenschutz umzusetzen. Wie ich eben schon gesagt habe, 55% der Übergriffe hatten keinen Grundschutz und dann noch der bei den Rinder- und Pferdehaltungen gibt es da keine Informationen zu. Das heißt, es geht hier jetzt nicht ums Wettrüsten, sondern wir haben fachliche Kriterien, die aber jetzt NABU Niedersachsen auch immer wieder in die Diskussion einbringen, die dann aber an vielen Stellen einfach nicht so umgesetzt werden. Und ein weiterer Punkt, der Eldas gerade gesagt hat, das ist ja schon auch, dass es Ängste schürt in der Bevölkerung. Also natürlich ist die Wahrnehmung so oder natürlich ist halt die Wahrnehmung, vor allen Dingen, wenn es halt einfach durch die Medien immer weit verbreitet wird und vor allen Dingen auch durch die sozialen Medien, dass Wölfe regelmäßig gesichtet werden. Aber es heißt ja jetzt erstmal nicht, dass nur weil Wölfe gesichtet werden, sie die Scheu vor Menschen verloren haben, sondern es kann halt verschiedene Gründe haben. Ich meine, wir leben halt in einer Kulturlandschaft, wo Naturräume wenig Platz haben und wenn Wölfe dann auch mal sich menschlichen Siedlungen nähern, ist es erstmal auch kein Kriterium für ein Problemtier. Es gibt Kriterien vom Bundesamt für Naturschutz, die beschreiben, was ein Problemwolf beziehungsweise was ein unnatürliches Verhalten von einem Wolf ist und an diese Kriterien gilt sich dann dabei zu halten und vor allen Dingen ist halt einfach auch sehr wichtig, dass diese Nahbegegnung oder Sichtungen, wie sie stattfinden, auch weiter verfolgt werden müssen und es muss halt untersucht werden, wie es dazu gekommen ist. Ich meine, wir haben alle irgendwie diesen Fall mit MT6 Kurti im Kopf, der angefüttert wurde und sich dann aus diesen Gründen einfach den Menschen genähert hat. Und außerdem ist es ja auch so, dass Wölfe beispielsweise Traktoren und Pferde auch nicht als direkt Mensch wahrnehmen und natürlich dann auch neugierig sind und dann diesen Objekten dann nähern. Das ist jetzt nichts, was ich irgendwie in einer Art und Weise runterspielen möchte, aber man muss halt dann da schon auch irgendwie fachlich beziehungsweise auch einfach mit einer gewissen Ruhe und Neutralität rangehen und nicht diese Ängste in der Bevölkerung schüren, dass wir eingezingelt werden von Wölfen, wie es auch einfach Teile des Aktionsbündnisses auch jetzt vor allen Dingen zu Beginn des Dialogforums dargestellt haben. Und zu dem ersten Punkt, den Herr Elas gerade noch gesagt hat, ich verstehe leider nicht und ich bin Wildbiologe und habe mich mit dieser Thematik sehr intensiv beschäftigt, dass dieser Vergleich von Bejagung von Wölfen und Bejagung von Rehen oder Wildschweinen, das sind einfach ganz verschiedene Tierarten, die ein ganz anderes Verhalten an den Tag legen und da wird man auch nicht diese Effekte bekommen, dass man diese Scheu den Tieren halt wieder anerzieht. Was, und ich wiederhole mich da wieder, verschiedene Studien gezeigt haben, dass diese Dinge, die suggeriert werden mit erhöhter Scheuheit oder dann auch von Flächen weghalten bei Wölfen einfach in der Form nicht funktioniert, wie man sich das gerne wünscht.
Ja, also da lassen sich sicherlich viele Studien von mir oder von Ihnen zitieren. Und also in der Praxis müssen wir das feststellen, was ich eben geschildert habe. Und wir müssen halt auch feststellen, dass die Menschen, die da direkt mit zu tun haben, sich zunehmend Sorgen machen. Der NABU, der hat ja angefangen 2015 regelmäßig repräsentative Umfragen zu diesem Thema Wolf durchzuführen. 2024, jetzt im Frühjahr, wurde die letzte veröffentlicht und ein Bestandteil dieser repräsentativen Umfrage ist dann halt auch immer, wie die Bevölkerung in den Mitgliedsbundesländern in Deutschland halt zum Thema Wolf steht. Und da ist es so, dass in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern und in Niedersachsen mittlerweile 80% der Bevölkerung einer Entnahme von Problemwölfen positiv gegenüberstehen und sich das wünschen würden. Und im Gegensatz dazu, die Bundesländer, wo der Wolfsbestand noch nicht so hoch ist, da sind es noch nicht mal 50%. Ähnliche Ergebnisse, wir haben als Aktionsbündnis eine ähnliche repräsentative Umfrage vor ein paar Jahren gemacht. Da haben wir ähnliche Ergebnisse erzielt. Eine sehr hohe Akzeptanz des Wolfes und man ist froh, dass er Bestandteil der Natur ist, aber viele von unseren Mitbürgern sagen auch ganz klar, auch Bestandteil der Natur muss für den Wolf sein, dass er reguliert wird und dass er dann da halt wie anderes Wild auch dann in seine Grenzen irgendwann gezeigt wird. Und das, meine ich, darf man auch nicht verkennen, wie sich diese Meinung entwickelt hat. Das ist sehr schön auch an diesen NABU-Umfragen der letzten Jahre zu sehen.
Zum jetzigen Zeitpunkt muss man festhalten, dass in diesem Jahr in Niedersachsen kein einziger Wolf entnommen wurde, weder nach dem Schnellabschussverfahren noch nach dem vorherigen regulären Verfahren. Sie standen dann beide nebeneinander. Es gab Ausnahmegenehmigungen, die wurden dann von Gerichten sehr schnell gestoppt. Insgesamt müsste man, glaube ich, sagen, in diesem Jahr wurde die Wolfspolitik mehr von Gerichten als von der Politik entschieden. Wie beurteilen Sie denn die Rolle der Gerichte in der Wolfspolitik?
Also erstmal muss man, glaube ich, festhalten dabei, dass es eigentlich nicht Sinn der Sache ist, dass Gerichte diese Entscheidungen treffen, sondern dass eigentlich die Politik klare Vorgaben machen muss dabei. Und das ist halt leider etwas, was man, glaube ich, an vielen Stellen dieser Landesregierung schon feststellen kann, dass sie die politischen Instrumente, die sie haben, nicht in der Form ausnutzen, wie sie ausnutzen könnten und dann eher halt die Gerichte dann ihre Entscheidungen oder halt ihre politische Richtung halt vorgeben lassen. Zu den Gerichtsurteilen selber, das erste Urteil vom OVG Lüneburg war halt sehr spannend, weil sich das natürlich mit dem Schnellabschussverfahren auch so beschäftigt hat. Also jetzt nicht direkt mit dem Schnellabschussverfahren, sondern es war dann ja quasi in so nach dem Motto, ihr wolltet ja eigentlich wissen, wie wir uns dazu verhalten, also schreiben wir was auch dazu, dass es ja erstmal so nicht abgelehnt wurde. Und das ist ja auch etwas, was wir ja, glaube ich, auch in der Bewertung der ursprünglichen Vorstellung von Steffi Lemke auch so schon gesehen haben. Nur die Frage ist halt immer, wie man da hinkommt. Und das ist ja etwas, was wir auch schon an mehreren Stellen kritisiert haben. Und das zieht sich halt durch alle Gerichtsentscheidungen in diesem Jahr durch. Also egal, ob auf Landesebene, Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht und auch der Bezug jetzt auch zu den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs, die es gab, dass die Abschussgenehmigungen nicht die wissenschaftlichen Kriterien erfüllen, die sie eigentlich erfüllen sollten. Und es gibt halt Vorgaben über einen Praxisleitfaden, der den Ländern zur Verfügung gestellt wurde. Es gibt verschiedene, und ich wiederhole mich da, es wird, glaube ich, zu einem Running Gag heute Studien, die sagen oder zeigen, wie einfach auch effektive Kriterien aussehen können für Herdenschutz. Und jedes dieser Abschussgenehmigungen wurde einkassiert, weil man nicht wissenschaftlich oder weil man die Aussagen dieser Genehmigung nicht wissenschaftlich begründen konnte und außerdem keine vernünftige Alternativenprüfung gemacht hat. Und da wären wir halt wieder an dem Punkt, den ich gesagt habe, Abschüsse, wir stellen uns nicht gegen Abschüsse, auch nicht der Problemtiere, aber sie müssen halt der letzte Weg sein, also die Ultima Ratio. Und wir müssen halt vorher auch einfach sehen, welche Möglichkeiten gibt es denn noch, um jetzt quasi diesem Rissgeschehen halt entgegenzuwirken. Und da haben die Gerichte dann auch verschiedene Aussagen mit an die Hand gegeben, die aber aus meiner Sicht so von der Landespolitik auf jeden Fall noch nicht aufgenommen wurden. Und das bringt uns halt einfach dazu, dass ich glaube, und da werde ich wahrscheinlich auch jetzt schon der Aussage von Jörn Ehlers ein bisschen vorwegnehmen, wir auch ein bisschen mit Fragezeichen dastehen, wie natürlich dann jetzt weiterhin auch in Zukunft mit diesen Abschussgenehmigungen umgegangen werden kann und soll.
Also ich möchte Herrn Eggers zunächst einmal recht geben, dass das unglücklich ist, dass jedes Mal eine gerichtliche Entscheidung dort herangezogen wird. Und es wirft wirklich ein schlechtes Bild auf Politik, auf Vorgaben, die Politik macht und vielleicht auch ein bisschen auf die Gerichte, für die allerdings, glaube ich, auch solche fachlichen Entscheidungen, fachlich sehr besonderen Entscheidungen auch schwierig sind. Also das ist ja wirklich kein Thema, wo auch ein Richter alle Nase lang mit zu tun hat. Wolfsabschüssen und alles, was dort fachlich mit zusammenhängt. Von daher muss man da vielleicht ein bisschen Verständnis für haben, aber so langsam kein Verständnis habe ich dafür, dass dann halt jede Entscheidung dann auch von einem Gericht nochmal wieder in Frage gestellt werden muss und jeder Fall, jeder Wolfsabschuss dann vor Gericht eine Entscheidung finden muss. Da, denke ich, muss man auch einen Blick auf unsere Gesellschaft, auf die Bürger werfen und welchen Eindruck so etwas auch auf unsere Mitbürger haben wird, dass man im Grunde schon sicher war, so die Politik, die gibt jetzt den Rahmen vor, die Politik, die macht da Spielregeln, legt die fest, wie dann da halt zukünftig mit umgegangen werden kann und das verpufft alles im Nichts, wenn es dann halt nachher vor Gericht geht. Und das kann es nicht sein. Also das behindert das Vertrauen in die Politik, in die politischen Entscheidungen und ist nicht gut in unserer Gesellschaft.
Die Politik gibt den Rahmen vor, das wäre die Idealvorstellung, nur ist das beim Wolf unfassbar kompliziert, auch dieses ganze Geflecht zu durchblicken, hat viel zu tun mit unseren politischen Mehrebenensystem. Und ich finde, in wenigen Feldern fällt das so auf wie bei der Wolfspolitik. Deswegen möchte ich gerne versuchen, dieses System ein bisschen zu erklären. Und deswegen fangen wir einmal ganz unten an. Also auf der kommunalen Ebene, da kann ein Antrag gestellt werden auf Ausnahme vom Naturschutzgesetz. Das ist die Grundlage für die Abschüsse. Auf Landesebene haben wir dafür dann die Wolfsverordnung. In Niedersachsen hat man zudem noch den Wolf ins Jagdrecht aufgenommen. Das hat jetzt aktuell noch nicht so richtig die große Auswirkung. Grundlage für den Umgang mit dem Wolf in Deutschland ist hingegen das Bundesnaturschutzgesetz, an dem gearbeitet werden könnte, wäre ein weiterer Ansatzpunkt, wenn man Wolfspolitik verändern möchte. Aber das Bundesnaturschutzgesetz ist ja auch eingeschränkt, weil es vieles umsetzt, auf nationaler Ebene umsetzt, was auf europäischer Ebene vorgegeben wurde, über die sogenannte FFH-Richtlinie, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, in der die Naturschutzkriterien der Europäischen Union festgelegt sind. Diese wiederum setzt vieles um, was internationaler Konsens zum Schutz der Umwelt ist, festgelegt in der Berner Konvention des Europarates. Also damit haben wir uns jetzt schon fast maximal weit von Hannover entfernt. Es wird gar nicht so viel hier entschieden, sondern ganz viel woanders. Die Europäische Kommission hat jetzt vorgeschlagen, den Schutzstatus des Wolfes zu senken. Dieser Antrag bekam jetzt gerade grünes Licht aus dem Rat der Europäischen Union, kann nun also weitergehen an den Europarat bzw. an das Gremium, das die Berner Konvention ändern kann. Erst dann geht dann dieser ganze Gesetzgebungsprozess wieder zurück auf die Ebene, über die wir hier reden, auf die Ebene, wo tatsächlich darüber gesprochen wird, ob jetzt ein Wolf abgeschossen werden kann oder nicht. Herr Ehlers, kompliziertes Verfahren, können Sie das denn überhaupt vor Ort noch vermitteln?
Also ich denke schon, dass mittlerweile jeder begriffen hat, dass viele Spielregeln in Brüssel festgelegt werden und das ist oftmals ja auch nicht schlecht. Und ich denke, es ist gut, dass wir diese Gemeinschaft innerhalb Europas haben und da auch gemeinsame Werte haben und gemeinsame Ideen haben, wie man in Europa sich aufstellt innerhalb der Weltpolitik. Und wo ich allerdings wenig Verständnis für verspüre, persönlich aber auch bei meinen Kollegen, ist, dass anscheinend bei selben Spielregeln innerhalb Europas dann oftmals doch mit zweierlei Maß gemessen wird. Die Mitgliedstaaten bei selben Spielregeln dann wieder unterschiedlich agieren und vielleicht mal ein Anlastungsverfahren riskieren, vielleicht dann auch mal ein Anlastungsverfahren durchgezogen wird. Aber die Herangehensweise beim Thema Wolf, aber auch woanders, ist nicht so einheitlich, wie man es oftmals vermuten oder sich wünschen würde. Und auch die Umsetzung innerhalb Deutschlands mit der FFH-Richtlinie, muss man ja sagen, ist nicht einheitlich mit dem, was in Europa passiert. Wir haben nicht die FFH-Richtlinie, die auf europäischer Ebene festgelegt war, 1:1 in deutsches Recht umgesetzt. Dort gibt es verschiedene Punkte in dieser FFH-Richtlinie und einen sogenannten Anhang E, der ist nicht in deutsches Recht umgesetzt. Und auch dort sind bestimmte Punkte, die mit dem Wolfsmanagement zu tun haben, die sich uns gar nicht eröffnen, weil man sie damals halt in der Umsetzung weggelassen hat. Von daher, so ganz einheitlich sind diese Spielregeln nicht. Und ich fand es schon auch gut, Olaf Lies, der hat immer wieder gesagt, dass er noch Umweltminister gewesen ist, auch er hat hier vor Ort Möglichkeiten und Spielräume, die er bei der Problemlösung weitestgehend ausspielen möchte und ausnutzen möchte. Und das würde ich mir manches Mal auch öfter von einem Politiker wünschen, dass die Spielräume, die man dann hat, auch bereit ist auszunutzen und sich nicht immer hinter der nächsthöheren Ebene versteckt und mit dem Finger auf Berlin oder Brüssel zeigt und sagt, ich kann ja gar nicht anders, mir sind die Hände gebunden und dann vielleicht noch nicht einmal selber sein Möglichstes tut, um dann dieses europäische Recht oder das übergeordnete Recht dann auch zu ändern. Ich bin jetzt gespannt auf die Änderungen, die sich dort abzeichnen. Ich würde mir wünschen, dass wir wahrscheinlich erst in ein paar Jahren, aber irgendwann dann halt in Deutschland davon profitieren im Voice Management. Ich bin gespannt.
Ich muss da kurz einhaken. Umweltminister Christian Meyer sagt ja, er kann nicht so verfahren, wie sein Vorgänger Olaf Lies verfahren hat, weil, ich sage das mal in meinen Worten, der es vielleicht ein bisschen übertrieben hat und er mit seinem sehr proaktiven Wolfsmanagement hier in Niedersachsen dafür gesorgt hat, dass die Europäische Kommission gerade genauer hinschaut, wie Niedersachsen das eigentlich macht. Ich gebe jetzt die Position des Umweltministers wieder, weshalb er jetzt eben sehr viel vorsichtiger ist und eigentlich nicht möchte, dass er dafür verantwortlich ist, dass die EU Deutschland verklagt wegen des Wolfsmanagement. Die andere Sache mit der kompletten Umsetzung der FFH-Richtlinie, wenn ich das noch richtig im Blick habe, ist das zumindest ein Punkt, zu dem Ministerpräsident Stefan Weil schon sagt, Appell der Ministerpräsidentenkonferenz an die Bundesumweltministerin, dass jetzt doch doch endlich mal zu tun. Jetzt haben wir gerade keine Bundesregierung mehr, also zumindest nicht mehr so richtig. Eventuell wird das ja noch ein Wahlkampfthema, wenn die Zeit reicht. Aber dieser Punkt ist zumindest ja erkannt worden.
Gebe ich Ihnen recht. Also ich würde da aber auch Herrn Mayer schon von ihm erwarten, dass er ein gewisses Risiko auch bereit ist einzugehen, auch wenn da dann ein Anlassungsverfahren unter Umständen zu kassieren ist. Das Problem ist so drängend und so massiv hier in Niedersachsen, dass wir durchaus, meine ich, Politiker in der Verantwortung haben sollten, die dann bereit sind, auch mal so etwas klären zu lassen, europäischer Ebene, durch solch ein Anlassungsverfahren meinetwegen auch.
Herr Eggers, so ein kompliziertes Verfahren, das schützt ja auch den Naturschutz, denn dann kann er ja nicht so schnell verändert werden. Das hat ja auch so eine Funktion der Verzögerung. Nicht jede Regierung kann den Naturschutz einfach anfassen. Es braucht diesen sehr langen Weg, die Institution hoch und wieder runter. Begrüßen Sie das denn?
Also erstmal nochmal eine kleine Korrektur. Also wir haben in Niedersachsen ja keine Wolfsverordnung mehr, die ja, glaube ich, mit Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht quasi außer Kraft gesetzt wurde. Weil da sind wir nämlich schon an dem Punkt, den Herr Ehlers gerade angesprochen hat. Diese Wolfsverordnung, die unter Olaf Lies veröffentlicht wurde, die hat ja dem Europarecht widersprochen. Also die war halt nicht europarechtskonform. Und diese Abschüsse waren halt haben ja die EU-Kommission schon auch auf Deutschland ins Ziel gesetzt. Mit Herrn Ehlers gehe ich an der Stelle mit, dass ich sage, natürlich muss ein Umweltminister, egal ob auf Landes- oder auf Bundesebene, sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzen und gucken, inwieweit er das Gesetz auch oder die Gesetze auch so weit ausschöpfen kann. Aber er sollte sich halt einfach nicht über das Gesetz hinwegsetzen und auch ein Verfahren, das die EU-Kommission gegen die Bundesrepublik führen würde und wo dann Deutschland am Ende verurteilt wird, würde erhebliche Kosten, auch tägliche Kosten, also tägliche Strafzahlungen mitbringen können, was, glaube ich, für die Gesellschaft dann dabei auch schlecht vermittelbar ist, dass diese diese Kosten dann getragen werden müssen, sondern man sollte halt wirklich sich erstmal auch überlegen, inwieweit man diese Richtlinien, Gesetze vernünftig ausschöpfen kann. Und natürlich ist die FFH-Richtlinie damals beispielsweise als großen Erfolg gefeiert worden für den Naturschutz, und natürlich ist es halt einfach auch wichtig, dass wir dieses Bundesnaturschutzgesetz haben und die Naturschutzgesetzgebung überhaupt, weil es halt einfach auch ein gesellschaftliches Ziel ist. Also ich meine, wir haben es im Grundgesetz festgeschrieben, dass wir die Lebensgrundlage erhalten sollen, auch für nachfolgende Generationen. Und es ist ja jetzt nicht so, dass ja quasi die komplette Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland oder der EU einfach komplett dem Naturschutz entgegenstehen. Natürlich ist es so, dass halt der Naturschutz an vielen Stellen dann einfach andere Dinge ausbremst oder dem überwiegt. Aber es geht ja darum, dass wir einfach ja einen gesellschaftlichen Ermessensspielraum haben, dabei damit umzugehen. Und natürlich ist es so, dass halt diese Zusammenhänge zwischen Berner Konvention, FFH-Richtlinie, Bundesnaturschutzgesetz und dann in die kommunale Ebene runter einfach sehr abstrakt sind und sehr vielleicht auch teilweise schwer vermittelbar. Aber es ist ja trotzdem so, dass wir, glaube ich, und da komme ich auf den ersten oder die ersten Sätze von Herrn Ehlers zurück, dass wir einen europaweiten Konsens haben bei, jetzt erstmal unabhängig vom Thema, ist halt einfach sehr, sehr wichtig. Und wenn es dann aus unserer Sicht um den Naturschutz geht, ist es natürlich auch besonders positiv, weil dann nicht jedes Land für sich selber arbeiten muss, sondern dass wir natürlich auch, also Tierarten akzeptieren keine Grenzen in der Form, außer wenn jetzt da eine Mauer gebaut wird. Das heißt, wir müssen da ja auch einfach länderübergreifend zusammenarbeiten. Und deswegen ist halt auf der ersten Linie natürlich die FFH-Richtlinie extrem wichtig für die EU, aber die Berner Konvention, die da ja noch einfach mehr Länder mitnimmt, dann vielleicht noch das wichtigere Instrument.
Man kann diese Frage, denke ich, nicht bearbeiten, ohne auch auf die gesellschaftliche Gesamtsituation zu schauen. Je länger das Problem rund um den Wolf ungelöst bleibt, desto eher wenden sich die Menschen enttäuscht populistischen Parteien zu, die dann eine schnelle Lösung versprechen und vielleicht auch eine Lösung, in der der Naturschutz und die Europäische Union und der europäische Naturschutz dann keine Rolle mehr spielen. Teilen Sie diese Sorge?
Ich glaube, dass ja, das ist die kurze Antwort. Ein bisschen länger. Man kann sich natürlich fragen, warum jetzt quasi einfach nicht demokratische Strömungen in den letzten Jahren einfach größer geworden sind. Natürlich, wenn wir jetzt hier auf das Thema Wolf gucken, dann merkt man natürlich, dass auch rechtspopulistische Strömungen dieses Thema mit aufnehmen und auch Lösungen suggerieren bzw. Lösungen fordern, die vermeintlich schnell umsetzbar sind, die aber jeglichen wissenschaftlichen Erkenntnissen und auch jeglichen Gesetzen in irgendeiner Art und Weise widersprechen. Und von daher muss man natürlich aufpassen, dass man diesen gesellschaftlichen Diskurs nicht intransparent hält, sondern dass man auf jeden Fall auch mehr darüber spricht und auch einfach Menschen versucht mitzunehmen und auch zu erklären. Ich glaube, dieses Politikerklären, das, was auch an vielen Stellen gefordert wurde, das funktioniert halt so nicht mehr. Aber ich verstehe auch, dass viele Menschen sich nicht in der Art und Weise mitgenommen fühlen und dann quasi an diese rechtspopulistischen Strömungen geraten. Wo wir aber allerdings aufpassen müssen, ist, dass das halt einfach nicht zu groß wird. Wenn wir jetzt beispielsweise sehen, dass die Konservativen im Europaparlament mit den Rechtspopulisten gemeinsam gestimmt haben, um Naturschutzgesetze dabei oder halt einfach ein Gesetz, das für den Naturschutz war, auszuhöhlen, dann ist das eine gefährliche Strömung und deswegen ist es halt für uns wichtig, dass die politischen Ränder halt einfach auch am politischen Rand bleiben und nicht in die Mitte der Gesellschaft gehören.
Der EU-Exkurskurs, da ging es um die Entwaldungsrichtlinie, bei der die EVP mit den weiter rechts stehenden Fraktionen gegen diese Richtlinie gestimmt hat.
Ja, ich glaube, über Entwaldung wollen wir nicht heute auch noch sprechen. Also beim Thema Wolf ist mir leider schon sehr schnell klar geworden, dass es dort keine schnellen Lösungen gibt und dass man wirklich einen langen Atem braucht und auch, ich glaube, mittlerweile jeder Politiker begriffen hat, dass man das Problem nicht aussitzen kann, sondern dass es anwächst und dass wir da auch nach wie vor eine Verschärfung des Problems haben, wenn wir keine Lösungen bereitstellen und nicht irgendwo dann Stück für Stück dann halt auch mal versuchen, das ganze Problem zu managen von politischer Seite. Also auch ich wünsche mir, dass dieses Thema Wolf nicht von extremen Parteien aufgegriffen und instrumentalisiert wird, nur um schnell Komplimente zu bekommen und Stimmen zu bekommen. Das bringt uns auch keine Lösung. Eine tolle Überschrift und ein toller Artikel, für den es dann vielleicht Beifall gibt. Wir brauchen einfach Sachpolitik, die zielführend ist und die auch, glaube ich, wie kaum bei einem anderen Thema wie beim Wolf auch relativ vorhersehbare Entwicklungen abzeichnen lässt. Also wir sehen ja relativ genau, wie das Ganze sich in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Wir haben es auch in der Vergangenheit oftmals formuliert und es ist leider in vielen Punkten dann nachher auch so eingetreten. Und man muss aber auch der Politik mal den Rücken stärken und sagen, so auch viele Dinge gerade in Niedersachsen sind so verkehrt in den vergangenen Jahren gar nicht gelaufen. Wir haben viele Entscheidungen gehabt, die recht gut waren, gerade wenn es ums Managen des Herdenschutzes geht, wenn es darum geht, wie Rissereignisse nachher dann erfasst und gemanagt werden. Da hat man in Niedersachsen sehr, sehr früh dann Strukturen geschaffen, die für den Tierhalter in dieser schlimmen Situation recht verlässlich gewesen sind, wo sich auch andere Bundesländer ein Beispiel dran nehmen. Und also von daher, da gibt es Licht und Schatten und ich denke, so mit ein bisschen Geduld kommen wir auch den Lösungen Schritt für Schritt ein bisschen näher und da sollten wir alle gemeinsam dran arbeiten, dass wir da dann halt nachher dann auch wirklich mit einem vernünftigen Wolfsbestand vernünftig umgehen.
Ein Aspekt in der Wolfspolitik klammern wir jetzt einmal aus, der günstige Erhaltungszustand, der ein Kriterium bei der FFH-Richtlinie ist. Das wird jetzt zu weit führen, aber kommen wir mal wieder zurück auf Niedersachsen, auf unsere politische Ebene. Wir haben jetzt schon viel über den Herdenschutz gesprochen. Das Land Niedersachsen gibt schon viel für den Herdenschutz aus. Im nächsten Jahr soll es noch mal mehr werden. Das Land fördert den Zaunbau und entschädigt eben auch bei Rissen. Dafür standen bislang 7,5 Millionen. Im nächsten Jahr sollen es 9 Millionen Euro zur Verfügung. Allerdings, Herr Eggers, Sie haben es auch schon angesprochen, trotz der Fördermaßnahmen ist immer noch ein Großteil der Nutztierrisse dort geschehen, wo der Herdenschutz nicht gegeben war. Das heißt, beispielsweise der Zaunbau war nicht so, wie es die Vorgabe wäre. Das führt dann auch dazu, dass es nicht unbedingt Entschädigung für die Risse gibt, aber auch, dass das ganze Verfahren, was die Problemregion, den Problemwolf definiert, dort nicht so richtig zum Zuge kommt. Herr Ehlers, die Frage jetzt an Sie. Woran liegt es denn Ihrer Meinung nach, dass die Nutztierhalter noch nicht in dem Maße, wie es vielleicht notwendig wäre, den Herdenschutz hochgezogen haben? Fehlt es an Wissen um die vorhandene Förderung? Fehlt es am Geld? Also ist der Topf doch immer zu klein? Oder fehlt es an der Motivation, sich dieser Maßnahme anzunehmen?
Also ich glaube, da ist die Antwort auch nicht so einfach und so eindeutig. Da sind die Gründe vielschichtig. Die Finanzmittel, die dort in Niedersachsen zur Verfügung gestellt werden, die sind schon erheblich und sollen jetzt auch noch durch GAK-Mittel aufgestockt werden, die jetzt auch den Tierhaltern zur Verfügung gestellt werden. Also jetzt im letzten Dialog, wo Herr Eggers und ich daran teilgenommen haben, da war die Rede sogar von über 10 Millionen Euro, die für den Wolf zur Verfügung stehen sollen. Insgesamt in Niedersachsen, solch eine Summe hat es vorher noch nie gegeben. Wenn man allerdings da mal den bundesweiten Vergleich sich anschaut mit anderen Bundesländern, mit den Finanzmitteln dort und die Anzahl der Wölfe und Anzahl der Rissereignisse, die wir in Niedersachsen haben, dann befinden wir uns dort gerade mal im Mittelfeld mit den Summen, die wir dort einsetzen. Von daher, aber Sie wollten wissen, warum halt einige Tierhalter nicht zäunen oder da halt noch immer auch Tierhalter unterwegs sind, die da halt im Zaunbau Luft nach oben haben. Also ich glaube, die meisten Profis, die meisten Tierhalter, die von ihrer Tierhaltung auch leben, das als Erwerb nutzen, die sind dort schon sehr, sehr gut unterwegs und die nutzen die Möglichkeiten, die wir im Herdenschutz haben. Das ist ja nicht nur der Zaun, das können auch Herdenschutzhunde sein oder andere Maßnahmen. Das kann, wie Herr Eggers das richtig gesagt hat, bei großen Tieren laut Definition in Niedersachsen dann halt auch die Herde selber sein, wenn sie eine bestimmte Zusammensetzung hat. Das wird schon von den Tierhaltern oft genutzt. Aber wir haben zum einen eine Landschaft, die schwierig ist, die nicht überall gleich ist. Wir haben nicht überall einen englischen Rasen, der topfeben ist, wo es sehr einfach ist, einen Zaun zu bauen. Wir haben insbesondere im Nordwesten Niedersachsens eine sehr, sehr intensive durchfeuchte Grabenlandschaft zur Entwässerung, wo es echt eine Herausforderung ist, einen vernünftigen wolfsabweisenden Zaun zu bauen. Wir haben teilweise halt auch gebirgiges Gelände, wo es schwierig ist. Also da sind die Herausforderungen für die Tierhalter schon enorm. Und was bisher gefördert wurde, das war ja halt lediglich das Material. Das Material für den Zaun und wo es zu 100% eine Förderung gab. Aber die jährliche Pflege des Ganzen, da gehen wir davon aus, dass das wahrscheinlich nochmal ungefähr dieselbe Summe des Materials obendrauf ist in jedem Jahr, hat der Tierhalter selber getragen. Auch den Aufbau des Zauns muss der Tierhalter selber bereiten. Und das sind erhebliche Summen. Wir haben auch im Wolfsdialog mal über einen breiten Daumen versucht, diese Summen zu ermitteln. Und für ganz Niedersachsen sprechen wir über alle Tierarten hinweg, alleine für die Investition der Materialkosten von über 2 Milliarden Euro. Und das ist eine Summe, die muss man mal auf der Zunge zergehen lassen. Und mit diesen, sagen wir mal, 10 Millionen Euro, über die wir im kommenden Jahr sprechen, da können wir gerade mal 5% der Landesfläche wolfsabweisend einzäunen, mehr nicht. Und da meine ich, muss man sich wirklich Gedanken machen, wo hat so etwas seine Grenzen, wo muss man dann vielleicht auch andere Alternativen und unter Umständen auch wolfsfreie Gebiete diskutieren, so wie es in anderen Mitgliedstaaten Europas auch gemacht wird.
Bei wolfsfreien Gebieten, da spricht man in Niedersachsen ja eher über dann Küstenregionen, wo die Deiche sind, die man schlecht einzäunen kann, oder eben die Lüneburger Heide, wo die Fläche, die mit Schafen bestellt wird, zu groß ist, um sie einzuzäunen.
Also ich glaube, hier jetzt heute Abend so eine genaue Gebietskulisse festzulegen, das traue ich mir jetzt nicht zu. Ich glaube, das muss man diskutieren, aber ich glaube, wir sollten auf jeden Fall diskutieren, dass wir darüber sprechen müssen, über solch eine Region, wo der Wolf im Verhältnis zu dem Aufwand, den wir für dann unsere Nutztiere, für den Schutz unserer Nutztiere betreiben müssen, einfach nicht im Verhältnis stehen. Und wir können jeden Euro nur einmal ausgeben, auch in der Landespolitik. Und da, glaube ich, muss auch der Naturschutz sich mal die Frage selber stellen, was wir mit diesem Geld noch alles machen können oder ob wir wirklich den 601, den 602, den 603. Wolf auch noch brauchen für Biodiversität und alles, was damit zusammenhängt, oder ob wir nicht mit diesem Geld in anderen Arten sehr viel mehr erreichen könnten, wenn wir irgendwo hier mal eine Grenze einziehen. Beim Wolfsbestand und auch bei den finanziellen Mitteln, die wir dort einsetzen können und wollen.
Umweltminister Meyer sagt auch, wir können nicht das ganze Land einzäunen. Einmal aus finanziellen Gründen, das hat er auch schon mal überschlagen, hat gesagt, das wird ein bisschen viel, vor allem wenn man sagt, wir müssen auch noch Rinder und Pferde Herde mit wolfsabweisenden Zäunen schützen. Er sagt es aber auch, weil Zäune ein Hindernis sind für die biologische Vielfalt, für die Durchlässigkeit, die Biotopvernetzung, die ja auch ein Ziel ist. Wie diskutieren Sie denn diesen Zielkonflikt in Ihren Verbänden, aber auch im Dialogforum?
Ein Satz ganz kurz dazu. Minister Meyer hat auch meiner Meinung nach richtigerweise gesagt, dass wir den günstigen Erhaltungszustand in Niedersachsen erreicht haben. Und auch darüber kann man diskutieren, was dann die Folge daraus ist.
Naja, also erstmal nochmal einen Punkt zurück zu dem, was Herr Ehlers gerade gesagt hat. Also ich sage nicht, dass bei Rindern und Pferden die Herde sich selbst schützt, sondern das war quasi das Kriterium aus der Richtlinie Wolf. Also wir jetzt NABU fordern ja auch und dann jetzt ja einleiten zu der Frage dann auch, dass man bei Rindern und Pferden von dieser pauschalen Betrachtung halt abrücken muss, sondern dass man halt auch da bei Rindern und Pferden über Zäunungen sprechen muss. Und es geht ja nicht darum, dass wir halt sagen, es müssen halt alle Pferde und alle Rinder eingezäunt werden. Aber man muss sich halt mal anschauen, wie denn das Rissgeschehen dabei ist. Und häufig sind es halt Kälber, beziehungsweise halt einfach leichte Tiere. Und bei Pferden wird auch beispielsweise nicht zwischen Pferd, Fohlen und Pony unterschieden. Das ist halt etwas, was wir beispielsweise aus Transparenzgründen eigentlich fordern, dass es mal da eine vernünftige Aufschlüsselung zu geben muss. Welche Altersklassen und welche Größen sind bei den bei Pferden und Rindern betroffen, was beispielsweise auch das OVG Lüneburg zum ersten Schnellabschuss bestätigt hat, die da ja von der eigentlichen Einschätzung, dass Rinder und Pferde sich selber schützen, abgerückt sind, weil es halt neue fachliche Erkenntnisse gibt dazu und jetzt halt fordern, dass man halt über ein anderes Herdenmanagement dabei sprechen muss. Die Berechnung jetzt dazu, wie viele Finanzmittel dafür benötigt werden, um die Zäune zu bauen, die hinkt ja ein bisschen, weil erstens geht es ja uns nicht darum, dass wir alles einzäunen und viel Geld dazu wurde ja beispielsweise schon ausgegeben, also es ist ja nicht da, geht ja nicht darum, dass man jetzt sofort alles ausgeben muss, sondern es wurde schon investiert und es muss in Zukunft weiter investiert werden. Aber natürlich ist es halt erstmal der Gedanke daran, dass halt diese Zäune eine gewisse Barrierewirkung haben. Da gehen wir auch mit. Wenn man jetzt beispielsweise sich die Elektrofestzäune anguckt, also das sind ja die Zäune, die häufig auch über unser Herdenschutzprojekt gebaut werden, da konnte gezeigt werden, dass Wölfe abgehalten werden von den Weiden und Wildschweine abgehalten werden von den Weiden, aber alle anderen Tiere gehen halt durch oder springen halt rüber. Das heißt, da ist diese Barrierewirkung halt nicht da. Und natürlich ist es so, dass man jetzt bei Netzzäunen oder bei mobilen Zäunen dann darüber sprechen muss, aber sie stehen ja auch nicht das ganze Jahr dort. Das heißt, natürlich ist halt so eine Zäunung eine Barriere für den Biotopverbund, aber wir sprechen ja nicht über ganz Niedersachsen und wir sprechen ja auch nicht ganz Niedersachsen ist von Weiden und Weideflächen durchzogen. Also da ist ja auch noch eine andere Möglichkeit zum Biotopverbund da. Und was jetzt nochmal die wolfsfreien Zonen angeht, also das ist ja etwas, ich meine, da könnten wir jetzt auch Ewigkeiten hier drüber sprechen. Also das ist einfach aus rechtlichen Gründen nicht umsetzbar, aber wie wir jetzt lernen, über die EU-Kommission ist das ja eigentlich die geringste Hürde dabei. Rechte kann halt dann wieder so gedreht werden, dass es dann halt passt. Aber es ergibt halt aus fachlichen Gründen auch einfach überhaupt keinen Sinn, weil erstens über verschiedene Studien jetzt auch dann BFN-Schrift, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, gezeigt hat, dass beispielsweise ein Herdenschutz an Deichen funktioniert. Es ist halt keine pauschale Aussage, wie dieser Herdenschutz dann stattfinden muss. Das muss man natürlich im Einzelfall dabei entscheiden. Aber es würde ja dann quasi, also man würde ja auch nicht vorbeugen können, dass es dann keine Nutztierrisse gibt, weil Wölfe wandern. Und es gibt halt auch Wölfe, die dann, wenn ein Wolf entnommen wurde, heißt es ja nicht, dass da nie wieder ein Wolf halt hinkommt. Und das dann quasi als die Maßnahme als zur Minimierung von Nutztierrissen zu nehmen, damit tut man den Weidetierhaltenden einfach keinen Gefallen, weil halt viele diese Maßnahme auch so glauben und dann das natürlich dann auch fordern.
Die Landesregierung möchte nun zum neuen Jahr die Herdenschutzförderung neu aufstellen. Das haben Sie auch ausführlich in Ihrem Dialogforum miteinander diskutiert. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Einfluss Sie dann darauf hatten oder ob das dann doch eher, wie Sie es vorhin beschrieben haben, frontal verkündet wurde. Jedenfalls war das ja häufiger Thema. Wir auf der anderen Seite haben zumindest in mehreren Pressekonferenzen erklärt bekommen, wie diese Förderung dann aussehen soll. Sind Sie zufrieden mit dem, was die Landesregierung plant?
Also endgültig feststehen tun die Rahmenbedingungen, aber noch nicht die Details. Wir haben jetzt noch einige Arbeitsgruppensitzungen. Dort soll darüber mit uns gesprochen werden und wir werden uns dort sicherlich mit unserer Meinung dann intensiv einbringen, was neu ist, in anderen Bundesländern schon gemacht worden ist und durchaus auch einem Teil unserer Forderungen entspricht, ist, dass auch die laufenden Kosten mit übernommen werden. Zumindest im Bereich der Schafhaltung soll das passieren durch eine Art Kopfprämie für die Schafhalter. Und das ist etwas, was insbesondere von deren Verbänden intensiv gefordert worden ist und durchaus positive Aspekte für sich bringen kann. Da müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Der Minister selber spricht auch von einer Entbürokratisierung in diesem Zusammenhang. Da bin ich ehrlich gesagt noch etwas skeptisch, weil auch es hier Anträge bedarf, die bearbeitet werden müssen. Aber halt diese Kopfprämie ist relativ neu. Wir müssen mal schauen. Also es drängt ein bisschen die Zeit. Das Jahr ist fast zu Ende und die Schafhalter, die erwarten, dass dann halt zum Anfang nächsten Jahres die Spielregeln feststehen, wie das ganze Verfahren vollzogen werden soll und kann. Aber ich bin gespannt auf die nächsten Sitzungen.
Um das, was Herr Ehlers gerade gesagt hat, nochmal zu unterstreichen, also die Zeit drängt, weil die aktuelle Richtlinie Wolf nur noch bis zum 31.12. dieses Jahres notifiziert ist. Das heißt, quasi ab 1.1. kommenden Jahres würden wir ohne Förderinstrument stehen dabei. Und das kann ja auch nicht Ziel sein, auch also ein Gemeinkonsens dieses Dialogforums. Und es ist ja jetzt diese beiden Förderrichtlinien, die kommen, vor allen Dingen die für die Schafhaltung. Das ist ja etwas, was wir auch schon seit Jahren fördern, dass natürlich nicht nur das Material zur Verfügung gestellt wird oder die finanziellen Mittel dazu, sondern dass halt der Arbeitsaufwand darüber hinaus halt einfach auch mit finanziert werden muss, beziehungsweise dass halt da eine Perspektive sein muss, dass man diese finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt bekommt, weil das ist halt einfach essentiell dabei. Also es ist halt das eine, das Zaunmaterial dann quasi zu bestellen und dann auf den Betrieb geliefert zu bekommen. Und vielleicht würde man dann auch noch entweder alleine oder dann mit Hilfe von Freiwilligen, egal ob Feuerwehr, Naturschutzverbände, wer auch immer, diesen Zaun aufbauen können. Aber dann ist halt der Tierhalter damit dann quasi alleine. Und da muss es dann halt einfach auch die finanziellen Mittel darüber hinaus geben. Und das ist halt etwas, was wir jetzt dabei begrüßen. Es gibt viele Dinge dabei, über die jetzt, glaube ich, noch gestritten werden kann, die wir jetzt, glaube ich, alle auch nicht so akzeptieren. Ich glaube aber, dass wir bei diesen Förderrichtlinien alle in einem Boot sitzen, also die Nicht-Regierungsmitglieder dieses oder Nicht-Ministeriumsmitarbeitenden dieses Dialogforums, also dass wir da schon auch irgendwie alle, also es ist ja etwas, wo wir, glaube ich, alle mit unterschreiben können, dass es jetzt schnell kommen muss und dass es halt ein effektives Instrument einfach werden muss.
Haben Sie denn Einblicke, warum es jetzt noch hakt, warum wir die Richtlinie noch nicht vorgestellt bekommen haben? Als das letzte Mal das Plenum des Dialogforums tagte, habe ich mich darauf eingestellt, dass es an dem Tag eine Pressekonferenz geben wird, in der uns nach dieser Sitzung vorgestellt wird, was da ab Januar gilt. Und dann war ich ein bisschen überrascht, dass die Einladung nicht kam. Was ist da los?
Gute Frage. Also ich glaube, nach dem letzten Dialogforum war es tatsächlich einfach ein Termin, den der Minister hatte im Anschluss, warum er quasi an dieser Pressekonferenz nicht teilnehmen konnte. Woran es jetzt genau hakt, was die Richtlinie angeht, also da bin ich tatsächlich überfragt. Also es ist halt etwas, was wir schon im Sommer eigentlich angekündigt bekommen haben. Es kam jetzt doch sehr kurzfristig vor dem letzten Plenum dieser erste Entwurf und der eigentliche Zeitplan sollte so sein, dass wir jetzt halt ab Mitte November in die Verbandsbeteiligung gehen können, parallel dazu eine Arbeitsgruppensitzung haben. Ich bin gespannt. Es kann sein, dass dieser Entwurf jetzt in unserem Postfach liegt, gerade während wir hier aufnehmen, oder dass jetzt halt einfach im Laufe der Woche noch kommt. Also es gibt zwar eine verkürzte Beteiligungsfrist, aber die muss ja trotzdem mit eingehalten werden, damit man am Ende nicht dann in irgendwelche juristischen Probleme damit noch kommt. Von daher drängt die Zeit auf jeden Fall.
Also ich glaube, auch in diesem neuen Verfahren wird eine Riesenherausforderung der finanzielle Rahmen sein, der zur Verfügung steht. Und auch wenn wir jetzt über 10 Millionen Euro plus minus sprechen, meine ich, wird es echt eine Herausforderung sein, dieses Geld vernünftig zu verteilen unter den Parametern, die uns bisher vorgestellt worden sind. Und also ich will jetzt hier kein Schwarzseher sein fürs nächste Jahr, aber ich fürchte fast, dass wir uns irgendwann im Laufe des nächsten Jahres nochmal wieder über eine Aufstockung dieser Finanzmittel unterhalten müssen, weil es einfach nicht reichen wird. Und da, wenn es dann doch reichen wird, dann bin ich froh darüber, dann lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Aber wir sehen halt nach wie vor eine Steigerung der Wolfspopulation, eine Steigerung der Rissereignisse und somit zwangsläufig in meinen Augen auch ganz logisch eine Steigerung des finanziellen Bedarfs für die Herdenschutzmaßnahmen. Und jede dieser Herdenschutzmaßnahmen, auch Sie sagten, Herr Eggers, zu Recht, auch in den vergangenen Jahren ist dort viel Geld reingeflossen, investiert worden. Aber diese ganzen Dinge sind vergänglich, die halten nicht ewig. Das ist, sind Verbrauchsgüter, gerade so die Netze der Schafhalter, die sind dann irgendwann verschlissen und die müssen dann auch flächendeckend wieder neu beschafft werden. Da kann man von ausgehen, alle diese Finanzmittel, die in den vergangenen Jahren irgendwann mal aufgerufen wurden, die stehen in den nächsten Jahren dann auch regelmäßig wieder an.
Sollte zwischen Aufzeichnung des Podcasts und Ausspielung da noch was Neues passiert sein, sollten Sie es im Mail-Postfach gehabt haben, werden wir das einfach nochmal ergänzen, vielleicht in den Shownotes nachtragen. Ansonsten kann man das auch beim Politikjournal Rundblick Niedersachsen natürlich nachlesen. Zum Abschluss. Wir sprechen hier jetzt schon über eine Stunde ziemlich zivilisiert über den Wolf in Niedersachsen und dennoch können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir auch nach dieser Podcast-Aufzeichnung Zuschriften kriegen werden. Ich weiß nicht, wie häufig das bei Ihnen ist. Wenn ich mal wieder größer über den Wolf berichtet habe, dann meldet sich in der Regel jemand und sagt, dem gefällt nicht, was ich gesagt habe oder wie ich es gesagt habe oder ich habe irgendwas vergessen oder irgendwas nicht so erwähnt, wie man es hätte erwähnen sollen. Der Umweltminister hat einmal kundgetan, er hat Morddrohungen bekommen im Zusammenhang mit der Wolfspolitik. Eine Frage nun an Sie, die Sie jedoch hier sich ganz zivilisiert verhalten haben. Was braucht es denn, damit der Dialog über den Wolf gut funktionieren kann?
Naja, also ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man auch einfach einen gewissen Respekt hat. Etwas, was im gesellschaftlichen Diskurs an vielen Stellen leider gerade ein bisschen zu kurz kommt. Und das, was man ja auf jeden Fall bei jeder Kritik an diesem Dialogforum positiv bewerten kann, ist, dass wir es ja trotzdem schaffen, uns an einen Tisch zu setzen, in Anführungszeichen, und auf Augenhöhe miteinander zu diskutieren. Uns ist allen bewusst, wenn wir zu diesen Terminen hinfahren, dass wir da nicht irgendwie uns in die Arme fallen werden und dann mit einer gemeinsamen Meinung da rausgehen und danach ist alles gut und wir haben das Problem, die ganzen Konflikte und was auch immer gelöst. Aber wir wissen halt auch, dass wir natürlich einfach für unsere Sache, glaube ich, alle brennen, jeder auf seine Art und Weise und dass wir dann dabei auch eher weiterkommen, wenn wir respektvoll miteinander uns unterhalten, als über Presse oder Ähnliches halt übereinander unterhalten.
Weil die Presse natürlich ein wichtiger Teil des Ganzen ist, die Geschichte mal festzuhalten und insbesondere natürlich dieser Podcast. Ich möchte Herrn Eggers dort auch recht geben, so in diesen Runden, in denen wir dort zusammensetzen. Der Umgang und das Miteinander ist dort, auch wenn man anderer Meinung ist, schon ein guter und trägt vielleicht auch ein bisschen die Moderation der Ministerien dazu bei. Also ich finde es schon nach wie vor sinnvoll und wir sollten das pflegen. Ich denke auch, das hört man auch aus anderen Bundesländern immer wieder, es wird ja viel nach wie vor über den niedersächsischen Weg gesprochen und auch da haben ja auch wir in der Vergangenheit miteinander zu tun gehabt und vielleicht auch gelernt, miteinander zu reden und vernünftig miteinander umzugehen. Das sollte auf jeden Fall unser Ziel sein. Ich muss aber schon sagen, so insbesondere wenn ich mit den Berufskollegen draußen rede und zu tun habe, die wirklich mit den Ergebnissen der Wolfspopulation in Rissereignissen zu tun haben, dass ich da absolut verstehen kann, dass die sich mehr Geschwindigkeit und mehr Konkretes von uns wünschen. Und denen ist halt mit einem Protokoll und einem Papier und einer Meinung nicht geholfen. Die müssen dann halt irgendwann in die eine oder andere Richtung dann etwas in den Händen haben, wo sie in der Praxis mitarbeiten können. Oder dann halt, wenn es kein Ergebnis gibt, für sich einen Schlussstrich ziehen müssen als Tierhalter. Und auch das kann ein Ergebnis sein. Aber diese Klarheit, die müssen wir den Leuten draußen geben und das möglichst schnell.
Der letzte Punkt, den Herr Eders gerade noch angesprochen hat, jetzt unabhängig davon, wie unsere Meinung zu dem Thema sind, ist glaube ich, einfach auch ganz wichtig. Also das geht natürlich darum, um die Berufskolleginnen und Kollegen, mit denen Herr Ehlers sich unterhält. Das geht natürlich auf unserer Seite auch mit vielen ehrenamtlich Aktiven und Naturschutzinteressierten dabei. Es ist ganz wichtig, dass wir, egal auf welche Art und Weise die Ergebnisse haben, mit denen halt in Niedersachsen umgegangen werden kann. Egal, ob es jetzt um eine Förderrichtlinie geht oder um Kriterien für Herdenschutzmaßnahmen, über Definition von Problemwölfen, etc. Diese Liste ist ewig lang. Auch wenn man jetzt diesen Podcast vielleicht nochmal an der Stelle ein bisschen zusammenfasst. Wir haben auch festgestellt, dass wir in Niedersachsen natürlich nur begrenzt Einfluss haben auf das, was in der Bundespolitik passiert und in der EU. Aber was halt für uns auch ausgehend vom Dialogforum und von den Arbeitsgruppen einfach extrem wichtig ist, ist, dass wir halt einfach auch Instrumente an die Hand bekommen, mit denen wir halt unsere Mitglieder, unsere interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger im Land halt mitbekommen, weil wir sind jetzt halt quasi vielleicht dann noch die kommunale Ebene noch näher dran, aber wir sind ja quasi dann da dran an den Themen, an den Problemen, an den Fragestellungen, die halt einfach in der Fläche besprochen werden und nicht dann, also so spannend wie das internationale Umweltrecht auch ist, aber dann doch für viele, die sich nicht damit intensiv beschäftigen, dann doch sehr abstrakt ist.
Herr Eggers, Herr Ehlers, ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch.
Gerne, vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.